Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Ein Heldinnen-Epos hat Anne Weber vor 2 Jahren vorgelegt und damit den Deutschen Buchpreis gewonnen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses besondere Buch, das der Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir gewidmet und in freien Versen verfasst war. Wie man das Epische aus dem Deutschen in eine andere Sprache transportiert, wird uns heute beschäftigen. Das Gegenteil von Widerstand hat der russische Schriftsteller Isaac Babel mit seinen Jubelarien für die Sowjetunion geleistet, auch dazu gleich mehr. Aber bevor wir auf das Eigentliche, nämlich die Literatur, kommen, wollen wir die Geschehnisse auf der PEN-Tagung am letzten Wochenende Revue passieren lassen. Eigentlich hat der Verband wichtige Aufgaben und kümmert sich um verfolgte Schriftsteller, aber im Moment ist man vor allem mit internem Zwist befasst. Unter literarischen Gesichtspunkten war es fast eine Art Tramolett mit verteilten Rollen. Henry Bernhard hat zugeschaut.
Ich möchte nicht Präsident dieser Bratwurstbude sein. Ich trete zurück und ich trete hiermit aus diesem Verein aus.
Und Abgang durch die Mitte der zur Hälfte jubelnden, zur Hälfte entsetzten Schriftsteller in der Heinrich-Heine-Bibliothek in Gotha. Einen Zettel zerknüllend und ins Publikum werfend. Denis Yücels Rück- und Austritt auf der PEN-Tagung in Gotha wäre einem Treffen von Dramatikern angemessen gewesen. Die ugandische Genderforscherin und Feministin Stella Nyanzi, die unter persönlichem Einsatz von Yücel nach Deutschland gekommen war, im PEN-Programm Writers in Exile, resümierte entsetzt:
When Germans fight, they really fight.
Die 2 Tage waren geprägt von einer vergifteten Atmosphäre von Beleidigungen und Herabwürdigungen, die durchaus selten literarische Qualitäten hatten.
Ach, Entschuldigung, Frau Jener, das Arschloch habe ich gehört. Ich glaube, das galt an meine Adresse, richtig?
Machen wir einfach weiter. Lasst uns versuchen, irgendwie aus dem Dilemma rauszukommen und bald zu Inhalten zu kommen.
Inhalte, die der Autor, Jurist und Theaterintendant Christoph Nix forderte, aber wie viele andere nicht unbedingt beförderte, ließen auf sich warten. Breitbeinige Drohungen mit Anwälten, mit Beleidigungsklagen, Unterlassungserklärungen prägten den Fortgang. Nicht zu vergessen die gegenseitigen Aufrechnungen, wie viele Bücher man verfasst habe. Ausreden konnte fast niemand, die Lauteren setzten sich meist durch und das waren fast ausschließlich Männer. Was die Autorin Renan Dirmerkan aufseufzen ließ:
Oh, ich krieg wirklich kaum Luft. Es kann nicht sein, dass wir so miteinander umgehen, Leute. Die Schäbigkeit ist hier auf allen Seiten. Bitte, Leute, lasst uns das jetzt irgendwann beenden, denn am Ende müssen wir uns wieder in die Augen gucken.
Um Literatur ging es ausdrücklich nicht, sondern um die Zukunft des PEN-Präsidiums unter Denis Yücel. Spärliche Versuche, Gesicht zu wahren und Schäden vom PEN fernzuhalten, scheiterten im Ansatz. Hauptstreitpunkt waren Mobbingvorwürfe gegen Teile des Präsidiums. Isabella Stadler, die für das Writers in Exile-Programm des PEN arbeitet, beklagte die toxische Atmosphäre.
Es geht mir nicht darum, ob das Mobbing ist, wie man das juristisch nennt oder sonst was. Es geht einfach darum, so geht man nicht mit Menschen um. Es geht darum, ich bin eine Frau, warum sollen wir uns mit euch beschäftigen? Das ist das Gefühl, das ihr uns gegeben habt.
Denis Yücel dagegen beschrieb den PEN auf einem Scheideweg zwischen Altherrenclub und einer Nichtregierungsorganisation, die sich für bedrohte Autoren einsetzt.
Es ist kein Generationenkonflikt. Es ist vielmehr ein Konflikt zwischen der ruhmreichen Vergangenheit des Vereins, der Ahnengalerie voller großen Namen auf der einen Seite und einer Realität in den letzten Jahren, zu der auch Mitgliederversammlungen mit Dia-Vorträgen über Weinberge oder literarische Plätzchen für eine Handvoll Klicks auf Facebook gehörten.
Yücels Abwahl wurde mit knappster Mehrheit verhindert, ebenso die des Vizepräsidenten Ralf Nestmeier. Den umstrittenen Schatzmeister Joachim Helfer wählten die PEN-Mitglieder jedoch ab. Dann reichte es auch Denis Yücel und er trat als Präsident zurück und aus dem PEN aus.
Ihr Votum gegen Ralf, das Gejohle hier, dieser Verein in einer Mehrheit von lauter selbstbezogenen kleinen Wichtigtouren.
Am 2. Sitzungstag, als auch mehr Frauen zu Wort kamen, zeigten viele Entsetzen über das eigene Spiegelbild. Schäbig, peinlich, beschämend sei es, was sich im Verband der Poets, Essayists und Novelists abspiele. Julia Frank sprach von einem Höllenspektakel. Daniel Killmann von einem konzertierten Aufstand einer brüllenden Minderheit, einem Brexit-Moment. Nicola Anne Mehlhorn, vormals Präsidiumsmitglied, gestand:
Ich schäme mich dafür, dass der PEN intern die Missstände aufweist, die er extern zu bekämpfen vorgibt. Hass, Hetze, Bigotterie, Homo- und Xenophobie.
Einige Mitglieder traten aus, andere erwägen den Schritt. Das gesamte Restpräsidium trat schließlich zurück, um den Weg für einen Neuanfang freizumachen. Als Übergangspräsidenten wählte der PEN Josef Haslinger, der schon Erfahrung in dem Amt hat.
Ich habe nichts Vergleichbares erlebt bisher. Es haben sich hier zwei Gruppen sozusagen im Boden eingegraben und haben sich gestern ein Gefecht geliefert. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Gräben überwunden werden. Und vor allem, was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass es zu einem Konflikt zwischen alten und jungen Schriftstellern kommt.
Der Übergangsvorstand ist jünger und weiblicher. Maxi Obexer will darin Auseinandersetzungen ohne Hass und Herabwürdigungen befördern. Jedoch:
Es ist keine Lagerbildung hier, soll auch keine geschehen. Aber es wird auf jeden Fall anschließend sein. Es wird nicht so sein, dass diese Positionen, die sehr umstritten war, dass die nicht weiter vorkommen werden.
Von einer Zukunft des PEN zeigten sich dennoch nicht alle überzeugt. Auch andere Organisationen könnten dessen Aufgaben übernehmen, meinte nicht nur der Ex-Präsident Dennis Yücel.
Henry Bernhard über die Querelen beim PEN, wo es offenkundig hoch herging. Etliche Turbulenzen musste auch der 1894 in Odessa geborene jüdische Schriftsteller Isaac Babel immer wieder bewältigen. Seine Haltung changierte zwischen Anpassung und Aufbegehren. Furore machte er mit seiner Kurzprosa und den Reportagen während des polnisch-russischen Krieges von 1920. Später geriet der grandiose Erzähler ins Visier der sowjetischen Sicherheitsorgane, bis Stalin ihn 1940 ermorden ließ. Der Hansa Verlag hat eine Reihe von Neuübersetzungen seiner Werke herausgebracht. Jetzt erscheint eine Sammlung mit Drehbüchern, kleinen Dramen und Selbstzeugnissen. Wandernde Sterne heißt der Band. Cornelius Wüllenkämper weiß mehr.
Die einen werden die Revolution machen und ich werde das besingen, was sich abseits befindet, das, was tiefer sitzt,
schrieb Isaac Babel 1920 in einem Briefentwurf an einen unbekannten Adressaten. Das schillernde Werk des damals auch in der Sowjetunion hochgerühmten Autors führt gerade in Zeiten des Krieges und der Verfolgung Andersdenkender fundamentale Fragen vor Augen. Welche Verantwortung tragen Künstler in einem diktatorischen Staat? Als Reporter einer bolschewistischen Propagandazeitschrift begleitete Babel 1920 die Reiterarmee des gefürchteten Marschall Budjoni im russisch-polnischen Krieg. In der jetzt vorliegenden Textsammlung »Wandernde Sterne« finden sich unter anderem Babels erstmals 1990 vollständig veröffentlichten, jetzt neu aufgelegten Tagebücher.
All das ist entsetzlich. Ich erzähle Märchen über den Bolschewismus, die Ukraine in Flammen, neue Banden sind aufgetaucht, in der Gegend um Cherson, ein Aufstand. Beratung in Kosin, Ansprache Budjonis, wir haben aufgehört zu manövrieren, nur noch Frontalangriffe, wir verlieren die Verbindung zum Gegner, keine Aufklärung, keine Sicherung, die Divisionskommandeure haben nicht die Initiative, es sind tote Aktionen.
Unmöglich, bei Babels Betrachtung der ebenso brutalen wie letztlich erfolglosen Gefechte nicht an den gegenwärtigen russischen Angriffskrieg zu denken. Gegen seine stenografischen Tagebuchaufzeichnungen wirken Babels für das Propagandaheft »Der rote Kavallerist« geschriebenen und jetzt von Bettina Kaibach neu übersetzten Frontberichte wie Jubeltexte für die neue sowjetische Welt. Im Nachruf auf den gefallenen Regimentskommandeur Konstantin Trunow heißt es etwa:
In unsere heroische, blutige und betrübliche Liste muss ein weiterer Name eingetragen werden. Ein weiteres Grab birgt der Schatten der dichten Wälder Volhyniens. Ein weiteres berühmtes Leben voller Selbstaufopferung und treuer Pflichterfüllung wurde hingegeben für die Sache der Unterdrückten. Ein weiteres Proletarierherz hat aufgehört zu schlagen, um mit seinem heißen Blut die roten Fahnen der Revolution zu röten. Die Geschichte der letzten Lebensjahre des Genossen Trunow ist untrennbar verbunden mit dem Titanenkampf der Roten Armee.
Babels einzigartige literarische Fähigkeiten, seine messerscharfen, stets hintergründigen Beobachtungen sind in seinen berühmten Prosasammlungen »Die Reiterarmee« und »Geschichten aus Odessa« nachzulesen. Im Band »Wandernde Sterne« will die Herausgeberin und versierte Babel-Übersetzerin Bettina Kaibach nun den vitalen Drehbuchautor und glänzenden Dramatiker präsentieren, wie es in ihren empathischen Anmerkungen heißt. Zu lesen sind neben Babels neu übersetzten Dramen und Reportagen unter anderem fragmentarische Kinoerzählungen und Drehbücher. Darunter auch das 1926 von Sergei Eisenstein verfilmte Szenario Benjer Krieg, dem jüdischen Verbrecherkönig aus Odessa, der berühmtesten Figur aus Babels Kurzprosa. In der Vorrede zum titelgebenden Drehbuch Wandernde Sterne nach Sholem Aleichems gleichnamigen Roman über eine Gruppe vertriebener jüdischer Künstler wird eines deutlich. Babel verstand sich eigentlich nicht als Drehbuchautor, sondern sah das dialogische Schreiben eher als Auftragsarbeit. Die Textauswahl und Kommentierung des vorliegenden Bandes werfen weitere Fragen auf. Ist Babel sich, wie es Bettina Kaibach pauschal interpretiert, bis zuletzt treu geblieben und hat für die Freiheit des Wortes gekämpft? Seine Reiseberichte für das Parteiblatt Morgenröte des Ostens und seine Reportagen aus der sowjetischen Arbeitswelt ließen sich wie lupenreine Staatspropaganda. In einer Rede, die Babel 1930 vor der Föderation sowjetischer Schriftstellerverbände hielt, heißt es:
Wir Literaten haben die Pflicht, zum Sieg eines neuen bolschewistischen Geschmacks in unserem Land beizutragen. Der Stil der bolschewistischen Epoche besteht in Mut, Selbstbeherrschung. Er ist voller Feuer, Leidenschaft, Kraft, Fröhlichkeit. Wo lässt sich das erlernen? Was das Wort betrifft, will ich auf einen Menschen verweisen, der von Berufswegen mit dem Wort keine Berührung hat. Seht, wie Stalin seine Reden schmiedet. Seht, wie kraftvoll gehämmert, wie muskelstrotzend seine sparsamen Worte sind.
Wandernde Sterne ist ein Lesebuch für bedingungslose Babel-Fans mit Dialogwerken, Arbeitsfragmenten und zum Teil unvollendeten Nebenwerken. Es zeigt, dass Babels Balanceakt zwischen politischer Anpassung und künstlerischer Autonomie scheiterte, vielleicht scheitern musste. Auch sein 1937 verfasstes, im Band neu übersetztes Drehbuch über den Bau des ersten sowjetischen Luftschiffes konnte Babel vor Stalins Terror nicht retten. Aufgrund frei erfundener Spionagevorwürfe wurde er angeklagt und 1940 in Moskau erschossen. Als Autor war Isaac Babel damals schon verstummt, wobei auch seine Liebschaft mit der Ehefrau des ebenfalls in Ungnade gefallenen Geheimdienstchefs Nikolai Jezow bei seinem Ende eine Rolle gespielt haben dürfte. Ist von Schriftstellern eine größere Verantwortung in einem diktatorischen Staat zu erwarten? Der Band Wandernde Sterne zeigt jedenfalls, dass literarische Meisterschaft nicht vor Selbstzensur und verdienter Ruhm nicht vor wahlloser Verfolgung schützen, sie sich manchmal aber gegenseitig befördern.
Cornelius Wüllenkämper, eher kritisch über Isaac Babel, Wandernde Sterne, Dramen, Drehbücher, Selbstzeugnisse. Aus dem Russischen von Bettina Kaibach und Peter Urban, Hansa Verlag, 848 Seiten, 38 Euro. Man lege einem Werk den Königsmantel einer neuen Sprache um, so hat Walter Benjamin die Kunst des Übersetzens geschildert. Für ein Sujet aus Frankreich wählte Anne Weber vor 2 Jahren die deutsche Sprache und erzählte in ihrem Buch Annette, ein Heldinnen-Epos, die Geschichte der Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir. Dieses sehr eigene Buch, das viel mit Homer zu tun hat, ist in diesem Jahr auf Italienisch erschienen in der Übertragung der Autorin Agnese Grieco. Morgen wird ihr dafür der deutsch-italienische Übersetzerpreis verliehen. Ich habe mit Agnese Grieco gesprochen und wollte zuerst von ihr wissen, welche Wirkung die Lektüre von Anne Weber auf sie hatte.
Also ich muss sagen, ich habe das Buch im Verlag also bekommen, direkt von dem Verleger Andreas Rötzer. Wir hatten uns getroffen, eigentlich um etwas anderes zu reden, aber wie immer, am Ende hatte Andreas mir einige Bücher aus dem Verlag gegeben. Und ein Buch war Annette, ein Heldinnen-Epos. Ich habe an dem Abend also direkt angefangen, das zu lesen. Ja, und dann am Tag danach war ich fertig mit dem Buch. Und ich muss sagen, ich habe wirklich mir gesagt, ich möchte das Buch übersetzen. Ich war so begeistert. Ich fand auch so besonders die Sprache. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich die Möglichkeit hatte, vor vielen Jahren 2 Monate in Algerien zu sein. Deswegen auch die algerische Situation, dieser Algerienkrieg, für mich war ein großes Thema. Und dieser Kolonialismus auch, wie Anne darüber auch schafft, zu sprechen, ohne ideologisch zu sein.
Anne Beaumanoir, die Heldin dieses Buches, ist auch dann in Algerien im Widerstand gegen Frankreich engagiert.
Wie ist es denn mit der Sprache? Gab es bestimmte Schwierigkeiten, was die Sprache von Anne Weber angeht?
Ich würde sagen, jetzt nicht Schwierigkeiten mit der Sprache, sondern die Musikalität des Buches und die Form des Buches. Aber das war für mich auch wirklich der Reiz. Also diese freie Versen oder rhythmische Prosa. Und das ist klar, wenn man denkt, also meine Sprache hat Regeln, also grammatikalische Regeln, und auch der Klang ist ganz anders als in der deutschen Sprache. Deswegen war für mich als Übersetzerin und Autorin wirklich eine sehr gute, naja, auch Wette, schaffe ich das frei und neu auch entdecken, also in meiner Sprache. Weil ich muss sagen, in dem Buch von Anne gibt es viele musikalische Rhythmen. Einige Passagen, wie der Anfang, ist fast ein Gedicht. Dann spüre ich mehr dieses Reden, dieses Erzählen. Und das war für mich sehr, sehr faszinierend. Also, und auch die Autorin hat mir viel Freiheit gegeben, weil sie auch eine Übersetzerin ist, eine wunderbare Übersetzerin. Und ich konnte wirklich sehr auch frei mit dem Text umgehen. Und sie wusste das und neu entdecken in meiner Sprache.
Sie hat ja etwas Episches, obwohl es etwas ganz, ganz Modernes ist. Wie haben Sie denn dann, Frau Grieco, im Italienischen den richtigen Ton gefunden? Da hat dieses Epische, Moderne vermutlich ja noch einmal wieder einen anderen Charakter.
Absolut. Ich muss sagen, ich bin wie viele Italiener auch der klassischen Kultur sehr nah. Natürlich habe ich auch an Homer oder Vergil gedacht. Aber andererseits hat es mir sehr geholfen, meine Erfahrung im Theater, als Dramaturgin und Regisseurin. Ich muss sagen, wie immer, auch als Autorin arbeite, ich mache verschiedene Fassungen. Und bei Anne Weber, bei Annette, ein Heldinnen-Epos, gab es unterschiedliche Fassungen, 3 eigentlich. Und ich habe sehr oft laut vorgelesen. Laut vorgelesen und sogar einige Passagen aufgenommen und nochmal gehört, um sicher zu sein, dass ich den richtigen Ton also getroffen habe.
Also auch dieses theatrale Element zu transportieren. Nun ist es ja ein ganz interessanter Kulturtransfer, weil Anne Weber in ihrem Buch Annette Heldinnen-Epos eine französische Geschichte erzählt von einer französischen Widerstandskämpferin auf Deutsch und sie mussten das wiederum ins Italienische bringen. Hat das bestimmte Probleme mit sich gebracht oder Herausforderungen geboten?
Probleme nicht, Herausforderungen sicher. Also für mich ist Annette, ein Heldinnen-Epos, wirklich ein europäisches Buch. Das Buch spricht über uns, über Frankreich, aber auch über Aufklärung, über Politik und auch über einen Traum, auch für diese Idee zu kämpfen. Das war kein Traum, also wirklich gegen Nazi Deutschland und Nazi in Frankreich zu kämpfen, aber dann auch das zu exportieren, auch in eine andere Welt. Ist wirklich für Italien wie für Deutschland wirklich ein europäisches Buch. Ich habe eigentlich in einen Passagen etwas hinzugefügt, so dass für das italienische Publikum verständlicher das Buch geworden ist. Aber ganz kleine Sache, und ich habe immer dann auch mit der Autorin, mit Anne Weber, darüber gesprochen, so dass das italienische Publikum wirklich die Breite des Engagements von der Heldin von Anne Weber auch wirklich gutieren konnte.
Haben Sie eine Lieblingspassage, die Ihnen sprachlich besonders ins Ohr gegangen ist, Frau Grieco?
Also ich muss sagen, ich finde den Anfang unglaublich schön, weil das ist wirklich wie ein Gedicht und es gibt wirklich auch etwas Episches. Also diese Vergangenheit und dieser Gott, der zusieht, vielleicht gibt es Gott oder vielleicht nicht. Und diese Heldin ist da als wirklich als kleines Mädchen, noch nicht geboren und dann wird geboren. Ich finde die ersten Seiten, ich habe wirklich viel daran gearbeitet und da wirklich für mich war wie ein Gedicht zu übersetzen.
Agnese Grieco war das. Sie bekommt morgen in der Villa Massimo den deutsch-italienischen Übersetzerpreis. Margherita Carbonaro wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Und noch eine Nachricht aus der Welt der Bücher. Die Leipziger Messe, die traditionell im März stattfindet, wird im kommenden Jahr erst ab dem 27. April abgehalten werden. Nach der Absage in diesem Frühjahr eine Vorsichtsmaßnahme. Das war's für heute im Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Maike Albart.